Jetzt sei doch nicht so gestresst, entspann dich einfach mal. Tja, dieser oft gut gemeinte Ratschlag wird aller Wahrscheinlichkeit nicht zum gewünschten Ziel, nämlich Entspannung, führen. Sie kennen das ja. Wenn uns jemand sagt, wir sollen uns nicht aufregen, dann tun wir was? Richtig, wir regen uns auf. Ja, und genauso ist das, wenn man selbst in einer gestressten Situation ist, dann ist so ein Stress dich doch nicht, nicht wirklich hilfreich. Vor allem, weil Stress als Zustand in unserer heutigen Welt ja gar nicht mehr so einfach zu ergründen ist. Stress ist genetisch in uns verankert, damit wir in einer gefährlichen Situation entsprechend reagieren. Also mal schnell wegrennen können, wenn dann ein wildes Tier um die Ecke kommt, oder aber die Fäuste ballen, um eine Gefahrensituation abwehren zu können. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal einem wilden Tier begegnet sind. Das ist heute extrem selten. Und glücklicherweise lösen wir Konflikte heute im zivilen Leben auch nicht mit den Fäusten. Das alles haben Sie bestimmt schon mal gehört in anderen Kontexten, das kennen Sie. Jetzt stellt sich aber die Frage, was hat denn das jetzt mit ADHS zu tun? Und das finden wir heraus in dieser Ausgabe von Kein Grund zur Panik, aus der Praxis für die Praxis. Heute bei uns zu Gast, zugeschaltet vom wunderschönen Chiemsee, ist Professor Andreas Menke. Professor Menke ist ärztlicher Direktor und Chefarzt des Medical Park Chiemseeblick. Er ist Psychiater und Psychotherapeut und national und international ein anerkannter Experte für seine Arbeiten im Bereich Bipolarstörungen, Depression und stressassoziierte psychische Erkrankung. Hallo und guten Tag an den Chiemsee.
Hallo Herr Schiffbauer, ganz herzlichen Dank für Ihre freundliche Einladung. Freue mich sehr.
Ja, wir vom ganzen Team freuen uns auch und sind schon gespannt. Ich starte mal mit einer vielleicht etwas doofen Frage. Ich habe in der Eingangsmoderation gesagt, wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, was hat denn ADHS mit Stress zu tun? Wenn ich aber jetzt so an typische ADHS-Symptome denke, also da ist jemand dauernd aktiv, kann keinen ruhigen, klaren Gedanken fassen, weil immer irgendwas los ist im Kopf, dann ist doch klar, dass so jemand gestresst ist. Also damit ist der Zusammenhang geklärt und das Thema beendet.
Ja, und aber auch nein. Wie Sie richtig gesagt haben, ADHS führt zu einer Menge Symptome, die eine Menge Kraft und Energie kosten. Also ich habe ganz viele Gedanken an Kopf. Die Gedanken sind überall quasi. Und ich mache auch ganz viel. Ich lasse mich sehr leicht ablenken. Ich fange hier was an. Ich fange da was an. Ich gehe in die Küche, um irgendwas zu holen, komme mit was ganz anderem zurück und habe dann wieder schon Gedanken an die Arbeit und so weiter. Organisation ist ein großes Problem, wo es immer wieder hakt. Und das führt zu weiteren Problemen. Das heißt, durch die ganze Symptomatik habe ich eine Menge Stress. Und wie gehe ich dann mit dem Stress um? Bedauerlicherweise kann ich mit ADHS nicht so gut mit Stress umgehen. Und eben deswegen gibt es dann Risiko für weitere Erkrankungen, wie zum Beispiel Depression oder auch Suchterkrankungen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und darüber werden wir auch noch sprechen. Was bedeutet das dann, eben wie Sie es gesagt haben, für mögliche Komorbiditäten? Darüber haben wir in unserer Podcast-Reihe ja auch schon gesprochen. Habe ich im Rahmen der Vorbereitung mal geschaut, bei PubMed oder so, dass es wirklich viele Studien gibt zum Thema ADHS und Stress. Und Sie selber sind auch hier aktiv beteiligt an unterschiedlichen Studien. Mal grundsätzlich gefragt, warum ist es hier wichtig, dass wir hier grundlegende Erkenntnisse gewinnen? Und wo stehen wir denn, was die Erkenntnisse angeht? Also was haben wir schon verstanden, wenn wir auf die Physiologie schauen, was bei Menschen mit ADHS im Kontext Stress anders ist als bei Menschen ohne ADHS?
Sie haben es ja in Ihrer Anmoderation sehr schön gesagt, Stress ist eine sehr alte Reaktion, beziehungsweise produziert eine sehr alte Reaktion in unserem Körper. Die war vor 10.000 Jahren genauso, wie sie heute ist. Das heißt, unsere genetische Ausstattung und unsere Physiologie hat sich nicht geändert. Die ist quasi immer noch so wie damals. Das heißt, Stress ist, wir laufen vom Säbelzahntiger weg oder wir laufen der Antilope hinterher, die wir jagen wollen. Das ist Stress für uns. Das ist eine wichtige Reaktion, die muss funktionieren. Wie funktioniert die? Wir haben das Stresshormonsystem, wir haben Stress, Cortisol wird ausgeschüttet, wir können mit dem Stress umgehen, wir können sehr gut reagieren und nach Stress werden so negative Feedback-Mechanismen eingeschaltet, um das Cortisol, das ausgeschüttet wird, wieder zu reduzieren und wir wieder in einen Spannungsmodus zurückkommen. Ja, also früher haben wir dann gejagt oder sind weggelaufen und danach konnten wir uns ausruhen. Beim Tier ist das ja genauso, wenn Sie an einen Löwen denken, der rennt ein Zebra hinterher, jagt das Zebra und erwischt es und danach legt er sich in den Schatten und hat dann Entspannung. Das ist das, was üblicherweise so vorgesehen ist. Und nun ist es so, dass dieses Stresshormonsystem aber in manchen psychischen Erkrankungen nicht gut funktioniert. oder verändert ist und gestört ist, wie bei der Depression zum Beispiel, aber halt auch bei ADHS. Jetzt wissen wir, dass bei ADHS häufig zu wenig Cortisol im Blut ist. Man kann sich das so vorstellen, Cortisol wird auch kontinuierlich ausgeschüttet. Das ist auch wichtig, damit alle körperlichen Vorgänge gut funktionieren, auch ohne Stress. Also wird kontinuierlich ausgeschüttet und wir haben am Morgen in der Früh die höchsten Spitzen an Cortisol. Und das wird dann im Tagesverlauf immer weniger und am Abend haben wir die niedrigsten Cortisolspiegel im Blut. Und jetzt ist es aber so, dass dieser normale Rhythmus bei ADHS häufig gesteuert ist. Also es gibt Studien, die zum Beispiel gezeigt haben, dass nur bei 40% aller ADHS-Kinder ein normaler Cortisol-Tagesrhythmus vorhanden war. Und bei den anderen war das schon mal verschoben. Und dann wissen wir auch, dass wenn man diese ganze Stresshormonachse stimuliert, dass das nicht richtig funktioniert und dass wir dann nach wie vor zu wenig Cortisol haben. Und wenn Sie zu wenig Cortisol haben, können Sie natürlich mit Stress nicht gut umgehen. Und was bedeutet das jetzt bei ADHS? Wir haben ja gerade gesagt, ADHS bedeutet eigentlich, dass ich mehr Stress habe. Ja, ich habe Katastrophen, ich habe Organisationssachen, ich habe Dinge, die auf mich einprasseln, mit denen ich nicht gut umgehen kann, mit denen ich nicht zurechtkomme, ein Überforderungserleben kommt die ganze Zeit. Das ist diese Stresssituation. Und was jetzt noch erschwerend hinzukommt, ist, dass ich mit Stress schlechter umgehen kann, als wenn ich jetzt kein ADHS hätte. Das heißt, mein Stresshormonsystem funktioniert nicht so richtig. Und das zusammengenommen, mehr Stress, aber schlechter mit Stress umgehen, ist natürlich eine enorme Belastung, wie man sich vorstellen kann, für die Psyche, die psychische Gesundheit, aber auch überhaupt die körperliche Gesundheit. Und das gibt dann das große Risiko für andere stressassoziierte Erkrankungen, wie zum Beispiel für Depressionen. Das ist ja der Klassiker. Habe ich jetzt auch in meinem Buch über Depression geschrieben, was ja gerade beim Piper Verlag rausgekommen ist. Also Depression ist ja quasi die Komorbidität für ADHS, wegen auch diesem Energiedefizit und wegen dieser kraftraubenden Anstrengung. Also da habe ich das Risiko für Depression, aber auch für Suchterkrankungen, aber auch für andere körperliche Erkrankungen natürlich, die durch Stress sich ergeben, wie zum Beispiel Diabetes mellitus oder kardiovaskuläre Erkrankungen bis hin zum Herzinfarkt.
Sie haben gesagt, die Menschen mit ADHS haben Schwierigkeiten, Stress zu copen, zu bewältigen. Es ist ja sowieso schon schwierig, mit Stress umzugehen, aber für jemanden, der eine physiologische Störung, Sie haben es ja gesagt, das ist ja dann deutlich die Mehrheit, in dieser Stresshormonachse hat, ist das eben nochmal schwierig. Dann haben Sie gesagt, Depression als ganz große Komorbidität, als mögliche Suchterkrankungen, Herzkreislauf, Diabetes, also Stoffwechselerkrankungen. Jetzt frage ich mich natürlich, ich habe ja eingangs gesagt, was nicht funktioniert, nämlich stress dich nicht. Was gibt's denn für Strategien? Gerade wenn ich ADHS habe, ist ja das vielleicht dieses Durchatmen oder was in Anführungsstrichen im Normalfall hilft, funktioniert ja dann bei mir nicht. Also was können denn Betroffene tun, um präventiv sozusagen schon einzuschreiten, damit eben keine Depression am Ende steht, damit wir das Risiko auch für Suchterkrankungen minimieren können und all das, was Sie dargestellt haben, dass wir gar nicht erst in diesen Teufelskreis reinrutschen?
Das ist eine sehr gute, sehr wichtige Frage. Sie haben es ja schon gesagt, es hilft ja nicht zu sagen, jetzt stress dich mal nicht, komm mal jetzt mal runter. Das führt eher zum Gegenteil, dass man dann eher emotional an die Decke geht, ja, und denkt, ja Mensch, was soll das jetzt? Es ist ja wie so, denk nicht an rosa Elefanten und dann denkt man die ganze Zeit dran. Also das wird nicht funktionieren. Aber es gibt ja schon Techniken, um mit stressvollen Situationen besser umzugehen oder auch mit aversiven Emotionen besser umzugehen. Sprich zum Beispiel Entspannungsverfahren, wie progressive Muskelrelaxation zum Beispiel oder autogenes Training können helfen, mit Stress besser umzugehen. Meinetwegen auch so Kreativverfahren wie Tanz, Musik und Kunst hilft zum Beispiel auch bei Emotionen, gerade wenn sie aversiv sind. Es gibt natürlich Achtsamkeit, Atemtechniken, die kann man üben, die kann man erlernen. Wobei man immer so ein bisschen sagen muss, es geht nicht bei jedem mit ADHS. Also häufig ist man doch zu unruhig und zu gelangweilt dann von diesen Verfahren, dass das nichts für einen ist. Und dann kann man vielleicht auch auf andere Dinge zurückgreifen, wie zum Beispiel, was wir hier in der Klinik etabliert haben, ist eine Lego-Gruppe. Bei unserer Lego...
Eine was bitte? Ich muss nochmal eine Lego-Gruppe tatsächlich. Das müssen Sie uns kurz erklären.
Also Lego ist jetzt keine Abkürzung für irgendwas, sondern es ist wirklich das Lego, die Bausteine, die Klemmbausteine. Lego ist ja mittlerweile im Erwachsenenbereich angekommen. produziert ja extra Sets auch für Erwachsene. Und diese Lego-Gruppe, wobei man kann natürlich sagen, es muss nicht unbedingt Lego sein. Es gibt ja auch andere Firmen, die Klimmbausteine machen, aber wir haben es halt Lego genannt. Also in dieser Lego-Gruppe haben wir ein entspanntes Bauen, ein achtsames Bauen auch, aber es ist trotzdem eine Tätigkeit, die sie mit ihren Fingern, mit ihren Händen machen. Es sind bunte Steine, das heißt, sie haben noch Reize, taktile Reize, sie haben optische Reize. Das heißt, es ist nicht so ein ganz langweiliges Achtsamkeitsverfahren, was einen dann langweilt und einschlafen lässt oder sogar noch aversiv aufwühlt, ja. Sondern sie haben tatsächlich eine Möglichkeit, dabei zu entspannen, und sie haben da jetzt nicht unbedingt irgendwas zu erfüllen, irgendein Ergebnis zu produzieren, sondern sie machen das einfach, um zu entspannen dabei. Und das kommt sehr gut an, gerade bei Patienten mit ADS tatsächlich. Also eine andere Möglichkeit wäre aber auch, je nachdem, wie ausgeprägt die ADHS-Symptomatik ist und wie groß das Stresserleben ist, ist natürlich auch die Medikation. Weil es gibt nämlich auch schöne Studien, die zeigen, zum Beispiel Methylphenidat fördert tatsächlich auch die Cortisolausschüttung. Und dann kann ich natürlich auch wieder besser mit Stress umgehen.
Okay.
Die andere Sache ist natürlich, dass Methylphenidat oder andere Stimulantien natürlich eh dazu führen, dass ich weniger ADHS-Symptome habe. Das heißt, dass ich eh besser mit allem zurechtkomme. Das heißt, ich hätte eh weniger Stress. Aber wenn ich Stress habe, kann ich auch besser damit umgehen.
Ich glaube, das ist was, das habe ich mittlerweile auch mitgenommen aus unseren Folgen, dass wir natürlich, wenn wir ein gut eingestelltes ADHS haben, auch das Risiko für Komorbiditäten, auch für Sucht, deutlich reduzieren können, weil ich natürlich einfach besser dastehe als Betroffener, als Betroffener.
Genau.
Eine ganz kurze Zwischenfrage noch, wenn wir jetzt in der ADHS-Diagnostik mal reinschauen, spielt denn Stress oder der mögliche Umgang mit Stress, spielt das eine Rolle? Weil das ist ja schon ein gewichtiger Faktor. Oder ist das sowieso immer selbstverständlich und damit wird auch automatisch das berücksichtigt, was Sie gesagt haben, also multimodale Therapie, medikamentös und unterschiedliche Schritte. Wie wichtig ist der Stress bei der Diagnose?
Bei der Diagnosestellung kann man natürlich berücksichtigen, wie viel Stress jemand gerade hat. Allerdings spielt es für die reine Diagnosestellung jetzt keine große Rolle, weil entweder habe ich ADHS oder habe es nicht. Aber wenn ich jetzt gerade viel Stress habe, die ADHS-Symptomatik ist ja trotzdem da.
Klar. Logisch. Und das heißt, und letztlich gehe ich genauso vor, wie ich immer vorgehe. Das heißt, ich schaue, dass ich das ADHS gut behandelt bekomme. Da gibt es ja eine ganz klare Leitlinie und das haben Sie ja auch schon skizziert.
Genau.
Jetzt haben Sie gesagt, was Sie Tolles in der Klinik machen. Jetzt höre ich das und bin selber niedergelassen als Beispiel und sage, okay, was kann ich denn machen? Haben Sie Erfahrungen oder Tipps vielleicht für KollegInnen aus der Niederlassung, die jetzt natürlich keine regelmäßige Gruppen initiieren können, aber was gibt's denn da für Tipps und Tricks?
Grundsätzlich machen wir hier in der Klinik ja eine Kombinationsbehandlung. Das heißt, wir bieten die Stimulantienbehandlung an, die Medikation, und wir haben unsere ADHS-Gruppe. Und im Rahmen dieser ADHS-Gruppe vermitteln wir ja Dinge, die nicht notwendigerweise immer in einer Gruppe vermittelt werden müssen, sondern auch tatsächlich ambulant in einem anderen Rahmen vermittelt werden könnten, auch im Rahmen von Coachings oder so weiter. Aber wir möchten zum einen das Störungsmodell für die Patienten klar machen und erarbeiten. In dem Rahmen möchte ich Psychoedukation nochmal erwähnen, also Krankheitswissensvermittlung. Je besser ich Bescheid weiß über meine Erkrankung, desto besser kann ich auch damit umgehen. Das ist ganz wichtig. Also wir versuchen da auch Alltags- und Selbstorganisationsstrategien den Patienten an die Hand zu geben, auch in sozialen Situationen und Anforderungen besser zurechtzukommen und diese zu bewältigen. Also gerade so Angst vor Ablehnung, was ja häufig der Fall ist, das versuchen wir zu adressieren. Auch die Impulskontrolle möchten wir natürlich angehen und die Emotionsregulation. Manche haben auch ein Vermeidungsverhalten, das wir wieder abbauen möchten. Und natürlich diese stetige Selbstabwertung, die manchmal kommt, dass man die auch versucht zu reduzieren und eher so Selbstakzeptanz und positives Selbstbild. Schließlich kann man ja auch wirklich sagen, ADHS ist ja nicht nur eine Erkrankung, sondern hat ja auch sehr viele positive Aspekte, also Stichwort Neurodiversität. Also ich habe ja eine enorme gute Kreativität bei ADHS. Ich habe ja auch den Vorteil, dass ich vieles gleichzeitig machen kann. Ja, mhm. Was auf der einen Seite schwierig sein kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr gewinnbringend sein kann, je nachdem auch, was ich für einen Job zum Beispiel habe. Mhm. Der Gruppe wird das vermittelt. Man schaut sich natürlich auch die Medikation nochmal an, die Impulsivität. Man versucht ein Zeitmanagement zu vermitteln und zu den Patienten an die Hand zu geben, wie man das machen kann. Organisationstechniken, wie man mit Prokrastination besser umgehen kann. Ja, also dass ich da so ein bisschen was an die Hand bekomme. Auch im Sinne von, wie kann ich meinen Stress reduzieren oder wie kann ich meinen Alltag organisieren, dass es gar nicht mehr zu so viel Stress kommt. Mhm. Und dann ist ein Baustein natürlich die Lego-Gruppe, wie schon erwähnt, aber anderer Baustein ist auch Biofeedback. Also Biofeedback ist eine ganz schöne Methode, um zu sehen, was macht mein Körper mit meiner Psyche und was macht meine Psyche mit meinem Körper. Also sprich, wenn ich merke, dass ich jetzt unruhig werde, ein bisschen zittere oder so, kriege ich dann Angst? Oder wenn ich Angst habe, was macht dann mit meinem Körper? Was passiert mit der Herzfrequenz und so weiter? Und das kann man auch bei ADHS schön einsetzen. Was wir auch machen, ist therapeutisches Klettern. Das ist unheimlich wichtig, um die Selbstwirksamkeit zu stärken. Das ist wirklich ein schönes Verfahren. Wir bieten auch therapeutisches Segeln an. Das ist dann nochmal was ganz was anderes. Da kann man so Exposition von Kontrollverlust machen, was ja bei ADHS auch immer mal wieder ein Thema sein kann. Das ist quasi eine psychotherapeutische Gruppe auf dem See. Und da exponieren wir dann von Kontrollverlustängsten zum Beispiel. Und Sport ist ja, ich meine, wissen Sie ja, Sport ist ja eh ein ganz zentrales Thema bei ADHS. Und das kann man natürlich modulartig oder auch so einzeln in der Praxis anbieten. Man kann ja so vielleicht auch mal mit dem Patienten einfach Pläne erarbeiten. Da gehst du ins Fitnessstudio, da machst du das und so weiter.
Jetzt sprechen wir über ADHS und Stress, also Menschen mit ADHS und deren besondere Herausforderungen. Vielleicht mal zwischengefragt. Ich erlebe das, wenn ich im Bekanntenkreis vom Podcast erzähle, dass Menschen dann immer wieder reagieren, Freunde, Bekannte so, ja, dieses ADHS, heute hat das ja jeder. Also es wird so manchmal als Modediagnose wahrgenommen. Und gleichzeitig ist das ja so ein schmaler Grat, finde ich. Einerseits sorgt es dafür, dass die Awareness steigt und die Akzeptanz steigt. Auf der anderen Seite wertet es ja dann den einzelnen Betroffenen in seinem Leid auch ab. In diesem Kontext, über den wir jetzt hier sprechen, auch den Stress, weil da, finde ich, ist das auch sowas, dass Leute sagen, das passt ja auch zur Anmoderation, naja, komm, ich habe auch Stress. Ne? Was stellst du dich denn so an? Wie sehen Sie das in diesem Spannungsfeld, in dem wir uns da heute auch in der Kommunikation bewegen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das begegnet mir auch so, wenn ich jetzt irgendwo einen Vortrag über ADHS halte, kriege ich das Gleiche zu hören und das finde ich schon sehr ärgerlich. Also auf der einen Seite finde ich das wirklich gut, dass jetzt viele über ADHS sprechen, nachdem das so lange Zeit wirklich nicht anerkannt war. Das ist wichtig, dass man drüber spricht und ich kann auch ganz klar sagen, man kann ja nicht genug davon sprechen und deswegen hat ja auch nicht jeder ADHS. Also ich meine, sonst spricht auch jeder von Herzinfarkt oder von Diabetes und niemand sagt, ja, ich möchte jetzt auch Diabetes haben. Also das ist Quatsch. Ich finde diese Awareness gut und wichtig und finde es schade, dass das gleich wieder so stigmatisiert wird, weil tatsächlich ist es ja so, dass viele gar nicht wissen, dass sie ein ADHS haben. Ja. Zum Beispiel bei uns in der Klinik nehmen wir ganz viele mit einer Depression auf und irgendwann im Aufenthalt denken wir, aber das ist noch mehr und da liegt der Depression was zugrunde. Und dann machen wir eine Testung und sehen, aha, der Patient hat ein ADHS. Und dann sind die Patienten erstmal überrascht, aber auch positiv überrascht, weil dann haben sie endlich eine Erklärung. Wieso ist einiges in ihrem Leben so gelaufen? Sie haben eine Erklärung und können sagen, Mensch, ich bin nicht faul, ich bin nicht dumm, ich bin nicht sonst was, sondern ich habe einfach ADHS. Und das ist eine gute Erklärung. Und dann kann man sich überlegen, behandle ich es oder behandle ich es nicht? Ja, aber wenigstens habe ich dann die Möglichkeit, drüber nachzudenken. Und das ist enorm wichtig. Also, es ist enorm wichtig, da weiterzugehen, weiter das Stigma zu reduzieren, auch wegen der Medikation. Die ist ja auch teilweise stigmatisiert, dass dann die Menschen denken, naja, da wird man ruhig gestellt oder das sind Drogen oder sonst was. was ja Quatsch ist. Also tatsächlich, wenn ich die Stimulantienmedikation habe, dann habe ich tatsächlich ein geringeres Risiko für Suchterkrankungen zum Beispiel, geringeres Risiko für Unfälle, geringeres Risiko für straffällig zum Beispiel zu werden. Das sind ganz viele positive und wichtige Aspekte, die überhaupt nicht erkannt werden. Und so ähnlich sehen wir das aber auch bei der Depression. Da haben wir ja auch immer noch das Stigma, was ich wirklich schlimm finde und auch auf was Antidepressive angeht, wo dann alle denken, ja, das verändert die Persönlichkeit, das macht abhängig. Und auch da stimmt das überhaupt nicht. Und deshalb haben wir ja hier im Chiemsee das Chiemsee Bündnis gegen Depression gegründet. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der aufklären möchte, über Depression sensibilisieren möchte und in dem Zusammenhang auch entstigmatisieren. Und da haben wir auch in dem Zusammenhang ADHS mit im Boot, weil das eine ganz wichtige Begleiterkrankung sein kann, die viele betrifft.
Haben Sie vielleicht so eine Kasuistik im Kopf, weil diese Implementierung, die Sie gerade da dargestellt haben, die Methoden, die man in der Klinik lernt, das dann auch nachhaltig zu implementieren, das finde ich ja auch immer eine große Herausforderung, ne? Dass ich das im Kontext des Klinikaufenthalts dann gut umsetzen kann. Da werde ich aber auch engmaschig geführt. Das haben wir ja in vielen anderen Bereichen auch, bei Herzsportgruppen oder Ähnlichem. Und sobald dieses gezielte Führen nicht mehr da ist, dieser gesetzte Rahmen, ist es eben schwierig, das zu implementieren. Haben Sie da so Beispiele aus Ihrer Erfahrung, wo Sie sagen, nee, schau mal, das geht auch nachhaltig, dass die Leute das in den Alltag integrieren? Und wenn ja, was sind da hier die wichtigsten Faktoren?
Das ist ja jetzt wirklich die spannende Frage, weil es ist ja schön, wenn es in der Klinik funktioniert, aber zu Hause dann wieder alles einbricht. Ja, dann haben wir ja nicht das, was wir wollten. Häufig ist ja so das Problem, dass wir in der Klinik dann nicht sehen, wie geht es denn dann weiter. Aber ich weiß von ein paar Patienten, die ich ambulant weiter betreue, wie das dann weitergehen kann. Und das sind tatsächlich sehr schöne Verläufe, die wirklich Mut machen, dass es tatsächlich zu Hause so weitergeht. Also, dass Techniken angewandt werden, also zum Beispiel bei einer Studentin, die hat ihre Organisation sehr gut zu Hause jetzt im Griff. Die hat auch neben dem Studium einen Nebenjob. Das funktioniert alles, auch bei den Prüfungssituationen, auch beim Lernen. Manchmal ist es dann ein bisschen schwierig, wenn es doch zu viel Stress wird. Das heißt, wenn die Hochzeit des Lernens ist, die Prüfungszeit und noch irgendwas anderes kommt dazu und dann nochmal was Drittes, dann wird es manchmal ein bisschen unruhig. Aber das wäre ja bei jedem anderen auch dann der Fall. Und dann ist es wichtig aber, dass man diese Situationen bewältigt und dann wieder in, sagen wir mal, den grünen Bereich zurückgeht, ohne das, was passiert mit der psychischen Gesundheit. Also das heißt, ohne dass jetzt eine Krise kommt, ohne dass eine Depression ausbricht oder eine Sucht entwickelt. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Und Lego zum Beispiel nochmal als Beispiel. Manche sehen hier das Lego wieder und erinnern sich an Kindheitstage und fangen dann tatsächlich danach auch zu Hause wieder mit Lego an und bauen das abends nach der Arbeit. Und es ist sicherlich gesünder als das Feierabendbier abends nach der Arbeit zu trinken, um zu entspannen. Es ist sicherlich gesünder, so ein Lego-Set zu bauen.
Ja, oder ich muss gerade an Doomscrolling bei TikTok, Instagram oder sonst wo denken. Ja, ja. Das ist bestimmt gesünder. Zwei Fragen noch zum Abschluss. Die eine, wenn wir jetzt dran denken, ich komme zurück in meinen häuslichen Kontext, in den privaten Kontext, ist es eigentlich auch wichtig für PartnerInnen, für die Familie hier mit reingenommen zu werden, weil wenn ich an den Anfang denke, viele von uns können ja gute Ratschläge geben, aber das hilft natürlich den Betroffenen nicht weiter. Also muss man da auch ein Auge drauf halten oder gibt es da Tipps für vielleicht für Angehörige, die uns gerade zuhören?
Ja, das ist furchtbar wichtig. Also wie gesagt, so wohlgemeinte Ratschläge, die dann aber was Gegenteiliges auslösen, ist natürlich nicht gut. Also so, jetzt stress dich nicht, reiß dich mal zusammen. Mensch, da hast du schon wieder was vergessen und da hast du das schon wieder liegen lassen. Und hier, guck, da die Waschmaschine quillt über und so weiter oder da sind Wäscheberge. Deshalb, das macht man ja schon bei Kindern, dass man die Eltern mit ins Boot nimmt und ein Elterncoaching anbietet, dass die Eltern mehr Verständnis entwickeln für die emotionale Instabilität, die manchmal da ist, für die Impulsivität, die manchmal da ist. Und genauso gilt es natürlich auch im Erwachsenenleben, dass Partnerinnen, Partner, Kinder oder Eltern auch von den erwachsenen Patienten mit ins Boot genommen werden und da erfahren, das ist jetzt nicht böse, wenn da so diese Impulsivität aufherrscht, ja, oder mal so eine emotionale Instabilität da ist oder dieses Kränkungserleben bei oder diese Angst vor Ablehnung da ist. Und damit kann man immer sehr gut umgehen, aber vielleicht ist es wichtig, darüber noch ein bisschen mehr zu wissen. und dann auch für die Partnerinnen, Partner oder Angehörigen, Familie oder Freunde da Unterstützung anzubieten. Ja, kann ich dich da unterstützen? Kann ich dir was abnehmen? Und können wir was zusammen machen? Sowas.
Ja. Letzte Frage, Sie haben es eben gesagt, es gibt ja mannigfaltige Angebote, jetzt dann, wenn ich nicht an die Klinik denke, sondern eben mich so mal umschaue, Coaching haben Sie auch erwähnt. Okay. Das finde ich aus meiner subjektiven gar nicht so unherausfordernd. Ich war letztlich in einer physiotherapeutischen Praxis und da ist mir ein Flyer in die Hand gekommen, wo jemand selbst betroffen ein ADHS-Coaching anbietet und wie gesagt, das ist meine subjektive, auch in den sozialen Medien, habe ich doch ein großes Angebot, nehme ich wahr. Was ist denn aus Ihrer Sicht wichtig für Betroffene bei so einer Auswahl von einem Coaching? Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, wenn ihr ein Coaching macht, super, aber achtet doch auf diese Dinge beim Coach eures Vertrauens, den ihr euch dann aussucht?
Also ich meine, was ist denn Coaching? Das ist ja letztendlich, dass ich mir Organisationstechniken aneigne oder Zeitmanagement-Techniken aneigne, damit ich mit dem Stress zurechtkomme, damit ich mir selbst weniger Stress produziere, damit ich mir keine negativen Emotionen produziere. Auch, dass ich vielleicht weniger prokrastiniere. Vielleicht auch, dass ich mal mit den Emotionen besser zurechtkomme. Grundsätzlich sind das ja eigentlich eher so Techniken aus dem verhaltenstherapeutischen Bereich, also aus der Psychotherapie im verhaltenstherapeutischen Bereich. Was sehr gut ist, sehr wichtig ist. Aber man sollte natürlich darauf achten, dass die Stelle, die das anbietet, auch die Qualifikation hat und die Erfahrung hat. Also Coaching ist ja in dem Fall jetzt nicht geschützt, sondern kann ja jeder sagen. Und da sollte man darauf achten, dass das jemand macht, dem man auch vertrauen kann, der sich damit auskennt. Und dann ist das sicherlich eine gute Sache.
Andreas Menke, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und auch für das Mutmachen, dass das funktioniert, dass man den Stress managen kann, auch wenn man ADHS hat. Vielen Dank für die Erkenntnisse, für die Einblicke und danke auch nochmal für den Tipp mit Ihrem Buch. Also kann man sich nochmal tiefer reinlesen an alle Zuhörenden dieser Tipp. Und schön, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Und nach diesem ganzen Reden über Stress ein ganz entspanntes Dankeschön fürs Reinhören in diese Folge von ADHS, kein Grund zur Panik, aus der Praxis für die Praxis. Wenn Sie möchten, dann folgen Sie unserer Sendung doch ganz einfach, dann entgeht Ihnen auch nichts mehr und natürlich freut sich das gesamte Team hinter diesem Podcast über eine positive Bewertung. Das macht es dann auch anderen Interessierten leichter, diesen Podcast zu finden. Also, wenn Sie möchten, dann hören wir uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, tschüss.